Der Bitcoin, ich habe ihn immer mal so ein bisschen als den Dinosaurier der Flora und Fauna bezeichnet, ist der größte.
And I think hard assets have to enter the equation today.
Die, die das schon vor 3 Jahren gemacht haben, die sind sehr, sehr erfolgreich.
Gold, Bitcoin, things that give you a little bit of ballast in the portfolio.
Ich habe mir damals meinen ersten Bitcoin gekauft, bei eBay damals, für ungefähr 100 Euro war damals der Preis.
Das ist also wahnsinnig. Ich glaube auch, die Gewinne pro Quartal sind im Milliardenbereich.
Hallo und herzlich willkommen beim Crypto Education Podcast von Crypto Nerds. Wir erklären dir einfach und verständlich alle Themen rund um das Web 3.0, sodass du einen sicheren und nachhaltigen Einstieg in die Kryptowelt hast. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge mit deinem Host Erik Heinemann.
Werbung. Kurzer Break, bevor es gleich in den Podcast zurückgeht und eine wichtige Info. Diese Folge des Crypto-Nerds Podcast wird dir präsentiert von Cointracking, dem führenden Krypto-Portfolio-Tracker und Steuerrechner. Mit Cointracking hast du alles im Blick. Verfolge dein Portfolio in Echtzeit, importiere Daten automatisch von über 300 Börsen und Wallets und erstelle deinen Steuerbericht für dein Land. Egal ob Coins, Token, NFTs oder DeFi, Cointracking deckt alles für dich ab. Mit über 1,8 Millionen aktiven Nutzern und über 25.000 Steuerberatern, die die Software nutzen, ist Cointracking der absolute Marktführer im Bereich Kryptosteuern. Teste Cointracking jetzt kostenlos und spare dir den Kryptosteuerstress. Starte mit bis zu 100 Trades kostenlos oder sichere dir über unseren Link 10% Rabatt auf alle Abos lebenslang. Den Link hierzu findest du wie immer in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Krypto-Nerds. Ich freue mich total, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und wir sind heute wieder im Experts-Talk. Also das heißt, wir haben uns einen Experten aus der Finanz- und Krypto-Szene mit an Bord geholt. Und heute haben wir auch jemanden aus dem hohen Norden mit dabei. Lieber Moritz, schön, dass du mit dabei bist. Hallo und moin.
Moin, ja, schön. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf auf alle Fälle.
Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Moritz, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Vielleicht stellst du dich aber mal den Hörerinnen und Hörern ein wenig vor. Wer bist du, was machst du und wie bist du vielleicht auch in den ganzen Krypto-Space gekommen? Wie sieht da so deine Reise aus?
Ja, danke schön. Also ich bin ja für einen Krypto-Nerd bin ich ja schon ein bisschen älter. Ich bin Jurist von Hause aus, habe irgendwie den größten Teil meines Lebens im klassischen TradFi, Financial Services Bereich verbracht. Bin seit 15 Jahren dann aber auch selbstständig mit einer kleinen Firma, die als traditioneller Asset Manager Kapitalanlagen verwaltet und managt, wo wir knapp 500 Millionen für institutionelle Investoren am Bondmarkt platzieren, Derivate einsetzen. Und bin dann aus der Rolle heraus relativ früh mal mit jemandem in Kontakt gekommen, der mir erzählte von Digital Assets. Mhm. Das waren damals so Gaming-Items, Schwerter und so weiter, hat man da getauscht.
Ja.
Und der wollte eine Börse dafür aufbauen und brauchte ein bisschen Feedback. Und ich habe ihm damals gesagt, also Börse für Schwerter und Schilde finde ich schwierig. Aber er erzählte mir dann eben, dass der Bitcoin dort quasi die Tauschwährung ist. Und das war für mich der Start, dass ich sagte, Mensch, dieses Bitcoin, ich habe ein, zwei Mal drüber gelesen, aber mich noch nie damit beschäftigt, dass man den auch einsetzen kann als Transferwährung. Mhm. Und habe gesagt, solche Sachen muss man immer mal anfassen, gerade so digitale Neuerungen. Und habe mir damals meinen ersten Bitcoin gekauft, bei eBay damals. Mhm. Für ungefähr 100 Euro war damals der Preis. Mhm. Und fand das cool. Und seitdem, wir haben dann mit der BaFin, weil wir sind ja BaFin reguliert, ich bin Geschäftsleiter seit vielen, vielen Jahren, da haben wir die BaFin angesprochen 2014 und haben gesagt, was haltet ihr davon? Wir haben eine tolle Idee, wir wollen einen Fonds auflegen, der in Kryptoassets investiert. Mhm. Und anders als heute, wo es ja doch ein sehr, sehr kompetentes Team bei der BaFin zu den Themen gibt, hatte damals niemand irgendeine Ahnung und es gab keine Frau im Geldwäschebereich der BaFin, zu der wurde ich dann weiter verbunden. Mhm. Und die sagte, Also lieber Herr Schild, Sie sind ja Teil des Systems. Sie sind selber Geschäftsleiter eines Wertpapierinstituts. Sie können hier jeden Antrag stellen, den Sie wollen. Wir sind eine Behörde, aber ich sage Ihnen eins, wir werden Mittel und Wege finden, Ihnen das zu untersagen, denn das ist ja irgendwie das Allerletzte, dass Sie dieses komplett unregulierte Zeug hier jetzt in einen Fonds einbringen wollen. Und wir sagten so, oh, okay, Entschuldigung, dann eben nicht. Und der Bitcoin hat sich dann auch nochmal wieder halbiert und dann haben wir gesagt, okay, ein Glück, das nicht gemacht. Also das war so die Sturm- und Drangphase und das dauerte dann und wir haben letztlich 2017, etwas später, also dann den Impuls aufgenommen. Da war dann auch wieder so eine Kryptowelle quasi. Ja, und seitdem verbringe ich doch einen nicht unerheblichen Teil meiner Zeit damit, mich mit den Themen zu beschäftigen. Wir haben die Coinix, die ist eine gelistete Aktiengesellschaft und investiert in Equity, also wir haben uns an 15, 20 Startups im Blockchain-Bereich beteiligt. Wir haben ein liquides Krypto-Portfolio, das wir auch in einem Fonds abbilden. Wir investieren in SAFTs, also in Token, die noch gar nicht investieren. Finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil das immer mehr als Finanzierungsquelle für junge Startups aufkommen wird. Und parallel habe ich auch immer ein Interesse gehabt, quasi so Education zu machen und die Community voranzubringen. Wir haben hier in Hamburg das Hanseatic Blockchain Institute, ein kleiner Verein, den mit über 100 Mitgliedern, wir machen Veranstaltungen hier mit dem Finanzplatz Hamburg gemeinsam. Und wir haben letztes Jahr, das war eigentlich ein cooles Thema und Projekt, tatsächlich im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums eine Studie erarbeitet zur Durchdringung der Blockchain in der deutschen Industrie. Also unabhängig von der Frage, dass man aus meiner Sicht da spannende Returns generieren kann, dass das eine interessante Asset-Klasse ist, Krypto, bin ich auch immer wieder total geflasht davon, dass das einfach eine Technologie ist, die in vielen Bereichen in der Industrie, im Bereich Gesundheit, digitale Patientenakte, bei Lizenzthemen, bei der Übertragung von Geldern, also an ganz, ganz vielen Stellen schließt eigentlich die Blockchain-Technologie eine Lücke, die wir an vielen Stellen in der Digitalisierung hatten. Und das finde ich auch immer wieder total spannend und beeindruckend.
Ja, wir haben uns ja auch initial über den Hanseatic Blockchain oder das Hanseatic Blockchain Institut kennengelernt, mal ganz klassisch. Ihr habt ja auch den Blockchain Monday, den ihr regelmäßig macht, wo vor Ort als auch online Veranstaltungen stattfinden, um die Leute da draußen einfach weiterzubilden. Von daher finde ich das gut, was ihr macht und unterstützt das tatsächlich auch gerne. Also es ist, damals von Chainalysis waren wir auch mal vor Ort, mit dem Mike haben wir einen Vortrag gehalten, ihr habt immer verschiedene spannende Redner vor Ort, zuletzt glaube ich war die Valentine von Green Mining DAO bei euch, ja, die wir hier auch schon zu Gast hatten, also finde ich total super, dass ihr das macht, ich glaube, wir können das im Nachgang auch nochmal in den Shownotes verlinken, so dass die Leute dann auch nochmal, wenn ihr Veranstaltungen oder Webinare habt, auf jeden Fall auch zu euch kommen, das wäre auf jeden Fall eine gute Synergie da an der Stelle, aber kommen wir mal zurück, du kommst aus dem klassischen Fondsmanagement oder Finanzwesen und bist dann quasi in die Kryptowelt reingetaucht. Und wenn wir das eben nochmal aufgreifen, was du gesagt hast, ihr wolltet vor ungefähr 10 Jahren so roundabout einen Fonds in dem Bereich auflegen. Fast forward, jetzt sind wir bei BlackRock ETFs, ja, die Krypto-ETFs auflegen. Also ich sag mal, ihr wart jetzt nicht ganz so falsch, nur vielleicht noch ein wenig sehr, sehr früh in dem ganzen Topic. Ja, also spannend, dass du da schon so lange oder ihr da schon so lange unterwegs seid. Was würdest du sagen, was war so der Punkt, wo ihr gesagt habt, hey, wir müssen uns mit dem Thema Krypto und dann der eigenen Ausgründung der Firma Coinix mit dem Thema mehr auseinandersetzen? Was war so der initiale Gedanke dahinter?
Also ich bin eigentlich immer mit einem ganz, ganz klassischen View dran gegangen, weil wir immer gesagt haben, wenn eine neue Asset-Klasse entsteht, dann muss ein klassischer, diversifizierter Investor sich überlegen, ob er nicht einfach unter CRPM-Aspekten, also unter dem Aspekt der Diversifizierung seines Portfolios, nicht eine gewisse Allokation da vornehmen muss, vor allem, wenn diese neue Asset-Klasse eben nicht korreliert ist. Das ist eigentlich das Spannende, so dass wir im Moment, wenn wir mit Family Offices, mit Investoren sprechen, die am Anfang zu einem Großteil sagten, oh, no, Krypto, da lassen wir mal die Finger davon, das ist ja irgendwie total unanständig. Und also diese erste Hürde, die ist auf alle Fälle jetzt genommen, wird ernst genommen als Anlageklasse. Der zweite Schritt ist, dass viele im Moment noch sagen, ja, aber das hat so eine hohe Volatilität, das geht auch mal rauf und runter. Und wenn ich Pech habe und zum falschen Zeitpunkt einsteige, dann laufe ich Gefahr, dass ich irgendwie einen Monat später mal 20, 30 oder sogar 50% hinten liege. Das ist ein sehr valider Einwand, muss man ganz, ganz klar sagen. Deshalb sage ich eben auch immer nur kleine Allokationen, damit man das vertragen kann, wenn es mal 50% runtergeht. Aber es ist eben auch eine der wenigen Anlageklassen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass ich das innerhalb von 24 Monaten verdoppeln oder verdreifachen kann, vorhanden ist, beziehungsweise deutlich höher ist, als das jetzt bei der SAP-Aktie zu erwarten wäre. Und insofern finde ich, ist es legitim zu sagen, eine kleine Allokation in diesen Bereich müsste eigentlich das Risikorenditeprofil jedes Portfolios verbessern. Und wir haben es eben zum Ziel gemacht, viele Investoren, die dann dieses Thema Volatilität überwunden haben, die sagen dann, ja, aber das ist mir alles viel zu kompliziert. Da muss ich dann eine Wallet anlegen oder ich muss einen Kryptoverwahrer finden und das bringt mir meine Steuererklärung durcheinander, wenn ich da jetzt irgendwie Erträge aus Krypto. Mhm. Ja, und deshalb war unser Ansatz eben immer, dass wir als Coinix quasi klassische Finanzinstrumente anbieten, also mit einer ISIN. Wir haben eine Aktie, wir haben einen Fonds, das ist ein alternativer Investmentfonds, den man aber inzwischen auch bei der V-Bank in München kaufen kann, obwohl es eben ein Token-Exposure ist. Das heißt, wir versuchen, die Investmentkriterien, die ein Token hat, hohe Volatilität, geringe Korrelation, abzubilden, dem Investor quasi den Teil abzunehmen, den er nicht selber machen will. Wir halten die Wallets, wir machen die Transaktionen, wir machen das Monitoring und das Risikomanagement, wir machen die Bewertung auch bei dem Fonds und der Investor, der sieht eben quasi nur in seinem Depotauszug, ich habe da so und so viele Anteile und die sind rauf oder runter gegangen und wenn er das verkauft oder wenn er eine Ausschüttung bekommt, dann zahlt er Kapitalertragssteuer. Das Ganze ist ein Sondervermögen. Also das sind so die Aspekte, von denen ich glaube, dass viele klassische Investoren eben das einfach interessant und hilfreich finden.
Ja, es ist gerade ja auch im institutionellen beziehungsweise im Family-Office-Umfeld, ich würde sagen, erst in den letzten 2-3 Jahren so richtig die Schalter umgeklappt, ja, dass sie verstehen, dass sie offen für sind, dass die ersten Gespräche verlaufen. Viele sind da immer noch auch hinterher, muss man fairerweise sagen. Und das rollt erst gerade so langsam immer weiter an. Es gibt aber auch sehr progressive Investoren, gerade in dem Umfeld oder Investment Manager, die da einfach schon sehr, sehr früh dabei waren. Ja, es ist immer die Frage, wie viel Freiheit haben diese Leute, die da in diesen verschiedenen Firmen sozusagen eine Handhabe haben, ja, wie viele Möglichkeiten dürfen die überhaupt, dürfen die mit den Assets überhaupt machen, ja, so, also was ist die Idee hinter den Investments der Family Offices, wie sind die strukturiert und was sind sie bereit, vielleicht auch in alternative Anlagen reinzugeben, ja. Wie siehst du das da gerade, also wie öffnet sich das da gerade in dieser Welt? Ich glaube, die meisten haben kein eigenes Family Office, ja, und deswegen die Frage da in die Richtung, was würdest du sagen, wie entwickelt sich das da gerade? Also wie viele Family Offices gibt's in Deutschland? Wie viele davon sind in Krypto investiert? Was würdest du sagen, wie ist da so die aktuelle Stimmungslage?
Also da gibt's wenig an Statistiken natürlich darüber, weil das oft eben auch sehr, sehr diskrete Abläufe sind. Trotzdem, wir sprechen eben auch mit Multifamily Offices, also mit Unternehmen, die quasi helfen, große Familienvermögen zu platzieren, ohne selber der Manager zu sein, die Allokationen vornehmen. Und die merken ganz klar, dass in den letzten 24 Monaten zunehmend einfach das Thema ernster genommen wird. Man nicht einfach nur, ach, das ist doch alles Teufelszeug, beiseite wischen kann. Es kommt natürlich auch eine nachwachsende Generation, die dann solche neuen Impulse einfach bei den etwas älteren Damen und Herren mit unterbringt. Mhm. Und dazu hilft, dass eben genau dieses Thema, was ich angesprochen habe, Allokation zwischen 2-5% ernst genommen wird. Aber klar, die Volatilität, das habe ich eben erwähnt, ist für jeden, der da drauf guckt, der eben auch als Family Officer nicht nur sagt, ich will einen maximalen Ertrag generieren, sondern der sagt, mein Schwerpunkt ist eigentlich der Erhalt des Vermögens. Deshalb haben wir oft eine große Rentenallokation. Die sind schon vorsichtig, wenn es jetzt um Nvidia oder Tesla Aktien geht. Und dass in so einem Investmentstil natürlich Krypto noch ein paar Vorbehalte ist, das liegt auf der Hand. Das ist einer der Gründe, warum wir im Moment uns sehr aktiv mit dem Gedanken beschäftigen, wie man Krypto-Investments mit geringerer Volatilität ermöglichen kann. Mhm. Wir sind gerade in der Konzeptionsphase für einen neuen Fonds, der irgendwie Ende des Jahres auf den Markt kommen wird. Das testen wir im Moment mit eigenem Geld. Mhm. Da geht es eigentlich darum, dass wir einen Großteil des Investments in Stablecoins packen, also in solche Coins, die eben keine Kursschwankungen haben sollen, weil sie methodisch eben am US-Dollar oder am Euro ausgerichtet sind. So, da fragt sich der eine oder andere, warum soll man die kaufen? Und das Spannende ist eben, das wissen viele gar nicht, man kann auch im Kryptomarkt Zinsen verdienen. Also man kann einen laufenden Ertrag generieren, indem man diese Stablecoins letztlich bei einer Bank oder einer Plattform zur Verfügung stellt, damit sie dort für Staking, das ist quasi der üblichste Weg, oder eben auch für andere Wege quasi verwendet werden, in denen sie dann produktiv sind. Also wir den Fonds Productive Crypto Invest nennen. Mhm. Und wir gehen im Moment davon aus, dass wir irgendwas in der Größenordnung von 8-12% an laufender Rendite realisieren können, mit deutlich geringeren Kursschwankungen, als wenn ich jetzt einfach nur Bitcoin oder Ethereum oder eine der anderen Währungen aufnehme. Und damit wollen wir eben einen Zugangsweg schaffen, denn im Vergleich zum traditionellen Markt ist 8-12% Verzinsung natürlich schon eine sehr, sehr attraktive Rate.
Ja, total. Also als ich es jetzt gerade so gehört habe, also da an der Stelle, do your own research, no financial advice an der Stelle, wie immer, wisst ihr. Moritz ist aber, wie gesagt, durch die Nordix und Coinix einfach im Finanzumfeld tätig und sie sind auch sehr, sehr nah an den Themen dran, als auch mit dem eigenen Produkt. Aber an der Stelle da nochmal, 8-12% ist ja auch, ich komme auch aus dem klassischen Finanzbereich und da war es früher so, ja, 5-10%, wow, das ist ja schon eher fast risikobehaftet, je nach Zinsphase. Und jetzt ist es eher so, ja, ein müdes Lächeln, wenn man irgendwie länger im Krypto-Umfeld unterwegs ist. Ich habe gerade eine Position offen im Bitcoin Long, da bin ich mit 21% gerade drinne und das ist auch nichts Wildes, ja, so, also da muss man, glaube ich, so ein bisschen auch die Herrschaften aus der traditionellen Finanzwelt abholen, dass da schon andere Prozentzahlen möglich sind, andere Renditen möglich sind, aber natürlich auch mit einem anderen Risikoprofil. Ja, das muss man schon ganz klar so sagen. Aber 8-12% ist ja durchaus machbar. Das heißt, wie unterscheidet sich denn dann für euch das klassische Fondsmanagement in, sagen wir mal, traditionelle Finanzprodukte zu dem dann im Krypto-Segment? Gibt es da irgendwas, wo man sagt, da gibt es erhebliche Unterschiede oder führen uns mal da rein? Wie sieht so ein Team bei euch aus? Wie ist so eine Firma überhaupt aufgestellt im Hintergrund? Was brauchst du, um sowas überhaupt zu machen?
Wir sind ein kleines Team. Wir sind 6 Mitarbeiter. Während wir im traditionellen Asset Management ja doch sehr, sehr stark immer mit Informationen versorgt werden, weil zu jedem Bond, zu jeder Aktie gibt es irgendwie seitenweise Research, es gibt Analysten, es gibt auch natürlich die Broker, mit denen wir zusammenarbeiten, die uns Empfehlungen geben. Und am Ende des Tages muss man natürlich sagen, der Preis einer Anleihe ist eben doch sehr, sehr stark von Fundamentaldaten bewegt. Es geht um den risikofreien Zinssatz, es geht um das Rating des Emittenten, es geht um die Laufzeit. Also es sind alles Hard Facts, die am Ende des Tages den Preis bestimmen. Mhm. Und da muss man ehrlicherweise sagen, die Crypto-Assets, deren Bepreisung ist auf alle Fälle, das ist ja auch der Charme, deshalb sind sie noch nicht so korreliert. Aber dem Bitcoin ist es eben schnurzpiep egal, ob Frankreich kurz vor der Insolvenz steht, weil es andere Faktoren sind, die den Preis bestimmen. Ja. Die sind schwer zu erfassen, ehrlicherweise. Wir nutzen sehr, sehr viel externe Research-Materialien. Wir schauen immer auch auf On-Chain-Data, wo ja man doch viel, viel mehr an Informationen bezogen werden kann über die Kryptomärkte. Gerade auch jetzt bei der Selektion von Stablecoins für den neuen Fonds sind wir darauf angewiesen, dass wir uns nicht nur quasi das White Paper angucken und sagen, okay, das scheint vernünftig aufgestellt zu sein, sondern dass wir eben auch laufendes Monitoring betreiben, wie die Flows sind in diesem Coin, wer hat die großen Positionen, ist der stabil aufgestellt, auch technologisch. Also es sind eine ganze Menge Informationen, die reinkommen und am Ende des Tages haben wir eben auch keinen Algorithmus. Wir sind nicht ein rein datenbasierter Trader, sondern wir sind ein Team, wo Menschen dann eine Entscheidung fällen und sagen, das ist ein spannender neuer Coin, wir kaufen jetzt ein bisschen Peak. Und Peak hat sich irgendwie jetzt in den letzten 30 Tagen super entwickelt. Und dann überlegen wir, stocken wir auf oder nehmen wir die Gewinne mit? Also von der Methodik sind wir dann doch eigentlich relativ traditionell. Nur die Instrumente, die wir verwenden und das Research, was wir machen, es gibt eben noch deutlich weniger externe Research-Anbieter als im traditionellen Markt. Deshalb müssen wir die Arbeit selber machen und am Ende des Tages zu einer eigenen Entscheidung fällen. Und das machen wir eben gern auch in unserem bestehenden Altcoin-Portfolio, dass wir eben nicht nur nach Kapitalgröße gewichten, sondern dass wir ganz bewusst, ich sage mal, wir sind ein Coin-Picker, wir suchen uns kleinere Token oftmals auch aus, wo ein Geschäftsmodell dahinter steht, wo ein Team dahinter steht, wo auch Kunden und Umsätze generiert werden. Und dann kaufen wir mal den Cow-Coin beispielsweise. Cow ist, wissen viele vielleicht nicht, ein dezentraler Marktplatz, der so ein bisschen als Meta-Marktplatz sich positioniert hat. So, da sind wir selber Kunde. Wir haben das ausprobiert über 6 Monate und dann machen wir mal eine kleine Allokation von 3-4%. Und der Cowcoin hat sich bei uns im Portfolio prima entwickelt und macht jetzt, glaube ich, 5% auf. Nicht? Aber also das sind die Themen, dass wir tatsächlich ein diversifiziertes Coin-Portfolio aufbauen wollen und dabei auch so transparent wie möglich sind. Also wir veröffentlichen dann immer auch One-Pager über die Positionen, über die Coins, die wir ins Portfolio aufnehmen. Mhm. Ich glaube, am Ende des Tages, wir sind ein aktiver Manager. Wir müssen uns natürlich auch differenzieren gegenüber ETFs, die ja eben nur einen oder einen Bundle an Kryptowerten abdecken, dass wir tatsächlich eben ein aktiv gemanagt, diversifiziertes Portfolio sind, das auch davon profitiert, dass wir eben mal ein bisschen abseits von Mainstream-Positionen eingehen.
Mhm, ja, spannend. Co ist COW, ne? War das?
Ja.
Ja, genau, richtig. Also wie die Co auf Englisch, ja. Was würdest du da sagen vom Risikoprofil her? Also ihr seid jetzt höchstwahrscheinlich im Backtesting der Strategie, schaut, wie funktioniert das mit eigenem Geld, hast du eben gerade schon gesagt. Das heißt, wie lange vertestet man sowas in der Praxis, bis man dann sagt, okay, das ist jetzt marktreif, spricht man da so über 3 Monate, 6 Monate, 12 Monate, wie kann man sich das vorstellen?
Also wir sind jetzt seit einigen Monaten dabei zu identifizieren, welche Protokolle wir nutzen wollen, welche Verfahren wir anwenden wollen, um Coins zu identifizieren, sind jetzt quasi im Live-Trading gestartet und klar sprechen mit ersten Investoren, die das Thema spannend finden und sich vorstellen können. Und am Ende des Tages, ich freue mich ja auch über jeden, der jetzt zunächst mal, gut, wir richten uns nur an professionelle Investoren. Mindestinvest sind 50.000 Euro. Aber für ein großes Family Office ist das ja nun keine Riesenhürde. Ja. Also ich freue mich eigentlich über jeden, der jetzt erstmal mit einem kleinen Invest mal einen Fuß ins Wasser steckt und ein bisschen auch kennenlernt, was das bedeutet, wie das funktioniert, unser Reporting ausprobiert und dann gerne im zweiten Schritt nochmal ein bisschen nachlegt, weil er feststellt, das ist wirklich ein interessanter Contributor für die Gesamtperformance im Portfolio.
Gerade auch das Thema Analyse von On-Chain-Daten, also da gibt es ja tatsächlich einige Anbieter da draußen, wie zum Beispiel Glassnode oder Dune Analytics, also da gibt es schon eine breite Möglichkeit, da sich auf jeden Fall Daten zu ziehen, und ich finde auch, dadurch, dass du offene Orderbücher hast bei den Exchanges, also kannst du schon echt richtig viel mit Daten machen im Vergleich zum klassischen Finanzsystem. Ich weiß nicht, wie da so eure Erfahrungen sind, aber wahrscheinlich ist euch auch das Herz aufgegangen, als ihr das damals so als professionelle Investoren gesehen habt, was da eigentlich im Kryptomarkt an Datenlage alles möglich ist. Ja, also das ist ja schon ein wahnsinniger Vorteil, wenn man weiß, die Daten richtig zu nutzen, ne?
Also ich finde es faszinierend. Andererseits muss man sagen, es gibt bisher noch keinen Standard, was jetzt eigentlich, also man kann irre viele Parameter abgreifen. Man kann so ein paar sagen, das ist ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen, aber bei manchen fehlt so ein bisschen die Interpretierbarkeit. Und da gibt es Ansätze, die dann jetzt versuchen, teilweise auch mit Derivaten oder über Leverage so Algo-based Trading-Mechanismen aufzubauen. Wir sprechen regelmäßig mit Leuten, die da in dem Bereich tätig sind. Ich finde es spannend. Bisher hat uns noch niemand so richtig überzeugt, weil oftmals dann eben auch die These ist, dass jemand sagt, in einem Zeitraum, wo die Long-Position irgendwie 200% gemacht hat, haben wir durch geschicktes Algo-Overlay mit irgendwie täglichen Hin- und Her-Positionen haben wir 3000% gemacht. Und das sind immer so die Dinge, also intellektuell finde ich das spannend, beschäftige mich gern damit, aber am Ende des Tages, wenn wir mit Investoren sprechen, die finden das total cool, wenn wir in der Lage sind, 30% oder 50% zu machen und die Drawdowns im einigermaßen im Griff zu behalten. Ja. Und ich bin aus der traditionellen Welt kommend jetzt nicht derjenige, der irgendwas mit einer Performance von 300% oder 3000% auch nur irgendwie im Backtesting versprechen will. Das finde ich alles doch sehr, sehr kompliziert.
Ja, definitiv. Und wie gesagt, Potenzial kommt auch wieder das Risiko einher. Ja, also klar, es gibt Strategien da draußen, die gerade auch im Meme-Coin-Umfeld und sowas, aber das ist alles so wirklich, also gerade wenn du mit professionellen Investoren sprichst, die wollen das auch gar nicht. Also denen ist das zu absurd. Also die fangen ja jetzt erstmal an, überhaupt in die Majors zu investieren, Bitcoin, Ethereum, Solana. Da sind wir schon mal froh, dass das passiert, aber alles, was darüber hinausgeht, ist auch zu wenig greifbar und zu wenig Volumina auch, um überhaupt institutionelles Kapital da rein zu deployen. Also wirklich, dass da überhaupt Geld reinfließen kann. Ja, und deswegen, was mich noch interessiert oder aktuell, wo du sagst, ihr wollt in Stablecoins, also einen eigenen Fonds für Stablecoins auflegen, warum nicht in klassische Werte wie Bitcoin, Ethereum, Solana? Oder habe ich das falsch verstanden? Oder macht ihr das auch?
Also wir haben ja einen Fonds, der in ein breit diversifiziertes Altcoin-Portfolio bespielt, der aktiv gemanagt ist, der auch kleinere Positionen nimmt. Das ist auch ein cooler Fonds, haben wir auch gutes Feedback. Aber er hat eben doch eine signifikante Vola. Wir haben jetzt irgendwie im August 30% plus gemacht, was total super ist. Aber damit geht einher, dass der natürlich in einer negativen Marktphase auch mal 20% oder auch 30% verlieren kann. So, das merken wir eben, dass das einfach für einige Investoren per se abschreckend ist, obwohl die den Sektor Krypto mit auch diesen ganzen schnelles Settlement und wir haben auch elektronische Fondsanteile, die auf der Wallet, also das sind alles Dinge, die schon Investoren ansprechen oder neugierig machen auf alle Fälle. Und jetzt ist eben der Gedanke, ein Fonds-Setup zu haben mit deutscher ISIN, mit Reporting in Euro, mit monatlicher Rückgabemöglichkeit über unsere KVG, die wir selber gegründet haben. Aber das Risikorenditeprofil ist eben, dass wir eine deutlich geringere Volatilität anstreben und dass wir insbesondere nicht mehr auf die Kursentwicklung starren, sondern dass wir sagen, wir investieren in Krypto, wir fokussieren uns darauf, diese Kryptowerte produktiv zu machen. Das heißt, einen laufenden Ertrag zu generieren, der eben tatsächlich 8-10% beträgt. Und das ist eine komplett andere Value Proposition. Aber ich glaube, sie ist für viele Investoren attraktiv, die im Moment am klassischen Markt eher 4% kriegen und sagen, wenn Frankreich Schwierigkeiten hat, dann steigen auch die Risikoprämien und wir haben da doch eine Schwankung drin. Und davon sind wir eben relativ immun. Es gibt andere Risiken. Ich will das gar nicht sagen, es sind keine Risiken da, aber es sind eben andere Risiken und deshalb ist es nicht korreliert. Und wenn wir dann ohne Kursschwankungen oder mit deutlich reduzierten Kursrisiken in der Lage sind, eine fast zweistellige laufenden Carry zu generieren, ist das, glaube ich, ein attraktives Produkt.
Ja, ja. Für mich ist da so ein Stück weit die Frage, ihr sagt dann Stablecoins produktivieren, sprich ihr macht dann Staking höchstwahrscheinlich hauptsächlich, richtig? Für all diejenigen, die jetzt sagen, Staking, was ist das? Scrollt mal ein Stück weit zurück, da gibt es eine Folge mit dem Mirko Schmiedel von stakingrewards.com. Da sprechen wir ausgiebig über das Thema, also da kleiner Service-Hinweis, noch mal ein bisschen zurückscrollen, aber erklär vielleicht noch mal, was da euer Ansatz ist, Moritz.
Genau, wir nutzen Staking, wir staken auch selber, also wir haben einen eigenen Validator, den wir bedienen, so dass wir da auch das Risiko, das Counterparty-Risiko einer Drittpartei im Prinzip ausschließen können. Mhm. Und dann nutzen wir zunehmend eben dann auch Protokolle, in denen ich meine Coins reingeben kann, wo die Coins dann genutzt werden, um sie für Liquidity Providing, für Lending, für andere Zwecke zu verwenden. Also verleihen sie nicht selber, sondern wir stellen sie eben einem Protokoll zur Verfügung, das dann für uns quasi diese Arbeit macht und uns aber eben entsprechende Rewards zur Verfügung stellt. Und alles, was dort passiert, ist eben collateralized. Das heißt, wir gehen kein Counterparty-Risiko ein. Also es ist, ja, es gibt eigentlich, glaube ich, kein Pendant im klassischen Markt für die Möglichkeiten. Aber am Ende des Tages versuche ich immer zu erklären, das ist quasi wie ein Zinsertrag. Und wir versuchen eben durch die Nutzung von mehreren Zinsanbietern das Risikorenditeprofil zu optimieren.
Und legt ihr dann da auch einen Fokus drauf, dass es dann hauptsächlich MiCA-compliant Stablecoins sind? Oder da habt ihr wahrscheinlich schon auch die Vorgabe, dass ihr das im, sagen wir mal, MiCA-compliant Rahmen machen müsst, richtig? Oder Welche Spielmöglichkeiten habt ihr da?
Also wir sind ja kein Crypto-Service-Provider selber, sondern wir sind ein reiner Investor. Das heißt, auf den Handelsplätzen, auf denen wir tätig sind, finden wir in der Regel nur MiCA-compliant Produkte. Ja. Aber wir sind, es ist uns nicht verboten, auch zum Beispiel ein USDT zu kaufen, der ja eine der größten Stablecoins ist, trotzdem nicht die Hürde genommen hat. Wir werden da aber risikobewusst sein und eher kleinere Allokationen nehmen. Andererseits, gerade da liegen eben immer wieder interessante Potenziale. Oder um ein Beispiel zu nennen, der PayPal hat ja auch einen Stablecoin imitiert, der meines Wissens nicht MiCA-compliant bisher ist. Trotzdem hat man jedenfalls in der Anfangsphase eben mit dem PayPal-Stablecoin durchaus 20-25% Rendite erwirtschaften können. Und es ist aus meiner Sicht ein sehr belastbarer, weil einfach finanziell natürlich sehr, sehr starker Emittent. Also da werden wir im Portfolio eine Differenzierung vornehmen, aber wir werden nicht grundsätzlich nur MiCA-compliant Coins berücksichtigen. Wobei ich glaube, über kurz oder lang, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, Tether hat jetzt ja auch einen zweiten Stablecoin angekündigt, der zumindest die Anforderungen des amerikanischen Genius Act erfüllen soll. Und möglicherweise wird er dann auch konform. Also ja. Das ganze Thema Stablecoin hat ja im Moment ein sehr positives Momentum. Und wir wollen quasi aus Investorensicht daran partizipieren. Und der Fokus wird drauf liegen, eben wie kriegt man Carry generiert.
Ja, ich habe heute, genau, heute habe ich es gesehen. Ich weiß nicht, ob es auch von heute ist. Der CEO von Tether hat einen Post abgesetzt, dass die Profit Margin von Tether bei 99% liegt. Also denen geht's gut. Die sind finanziell sehr, sehr stabil aufgestellt. Die haben ein unheimlich kleines Team im Gegensatz zu dem, was sie dort international an Volumen machen. Das ist also wahnsinnig. Ich glaube auch die Gewinne pro Quartal sind im Milliardenbereich. Also die sind stabil aufgestellt. Wie gesagt, sie haben die Hürde zu MiCA nicht genommen, sind da aber auch gerade dran. Genaueres weiß ich da nicht. Deswegen kann ich mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber würde mich wundern, wenn die nicht auch an der Thematik arbeiten, um wieder was auch für den europäischen Markt zu haben, der doch auch von den Volumina nicht ganz unrelevant ist. Ja, auch für diese Player. Genau, ja. Was würdest du sagen, wie viel Prozent, und auch da wieder no financial advice, aber der ein oder die andere, die hier zuhören, fragen sich natürlich immer, okay, ich habe jetzt vielleicht schon in Aktien investiert, vielleicht in Fonds investiert oder ETFs und jetzt will ich ein bisschen so eine Beimischung zu Krypto machen. Also was würdest du, wie hast du da auch angefangen für dich vielleicht privat? Ich kann doch mal sagen, wie es bei mir ist und was würdest du sagen, ist eine gesunde Beimischung in so ein Portfolio?
Also wir haben hier, als wir gestartet haben mit der Coinex Aktie, tatsächlich 2020 wurde die gelistet, haben wir mit Investoren gesprochen und haben gesagt, irgendwas zwischen 2-3% eures Portfolios würden wir euch empfehlen als Krypto-Exposure. Überlegt selber, ob ihr einfach nur jetzt einen Bitcoin-ETF kaufen wollt, aber wir empfehlen, nicht alles auf eine Karte, auf den Bitcoin zu setzen, sondern eben diversifiziert zu sein. Und da war unser Setup eigentlich ganz gut. Die Problematik ist natürlich angesichts der Volatilität, wenn da jemand 3% reinpackt, dann verdoppelt sich das. Dann ist er auf einmal bei 6% und sagt, oh, so viel wollte ich eigentlich gar nicht. Aber also irgendwo in dem Range ist im Moment tatsächlich unsere Empfehlung. Und der Bitcoin, ich habe ihn immer mal so ein bisschen als den Dinosaurier der Flora und Fauna bezeichnet, ist der größte, aber ist auch derjenige, der eben unter Nachhaltigkeitsaspekten diskutabel ist und der eben keinen inneren Wert hat. Und insofern, ich glaube, dass der noch 200.000 erreichen wird, no financial advice, aber bin unsicher, ob in 7 oder 10 Jahren noch die Bedeutung haben wird, weil ich einfach sehe, dass sowohl Ethereum, aber immer mehr auch andere Altcoins eben nicht nur der Wertaufbewahrung dienen, sondern ein echtes Geschäftsmodell haben, echte Kunden haben, einen echten Mehrwert generieren durch Smart Contracts, über die Leistungen erbringen. Und über kurz oder lang wird es eben ganz, ganz viele Coins geben, die letztlich eine Art von Partizipation an einem florierenden Unternehmen abbilden, wo eben dann auch ein innerer Wert da ist. Und das ist das, was wir eigentlich in unserem SCI1, dem Smart Crypto Invest, versuchen abzubilden, dass wir immer mehr eben sagen, es sind Kryptowerte, die eben auch Geld verdienen gewissermaßen und über die Tokenholder daran partizipieren können. Auch wenn es noch nicht so ist wie bei der Aktie, wo du eben quasi über die Dividende dann irgendwie an den Gewinnen partizipierst, sondern der Transfermechanismus vom erfolgreichen Projekt zum Wertzuwachs im Token ist eben ein bisschen subtiler beim Token. Aber wir haben es gesehen, bei den Projekten, die super laufen, läuft in der Regel dann auch der Token relativ stark.
Hot Take an der Stelle. Ja, um das nochmal so mit rauszunehmen, weil ich glaube, alle Bitcoin-Maxis hast du jetzt nicht auf deiner Seite dadurch.
Dinosaurier ist ja auch was sehr Positives.
Ja, ich bin gespannt. Also wie siehst du dann so eine Allokation von Michael Saylor, der da jetzt natürlich, wo du am Anfang gesagt hast, mal kleine Allokationen hinzugeben, ja, als ersten kleinen Tipp. Das ist natürlich bei Michael Saylor mit, ich glaube, jetzt 3% Gesamtallokation. Also der hält 3% am Gesamtsupply von Bitcoin, am Circulating Supply oder Gesamtsupply. Das weiß ich jetzt gar nicht, müsste ich nochmal nachschauen. Aber auf jeden Fall einen sehr, sehr relevanten Part. Wie siehst du sowas? Ist sowas positiv, negativ? Wie würdest du sowas bewerten?
Also ich fand den Start von Michael Saylor prima, dass er eben sich proaktiv gesagt hat, Bitcoin ist ein cooles Setup und ich stecke da Geld rein. Das hat, glaube ich, auch an vielen Stellen geholfen, um so Berührungsängste zu überwinden. Die aktuelle Ausbaustufe finde ich schon sehr, sehr gewagt, weil es eben einfach ein hochvolatiles Underlying ist, ein hochvolatiles Underlying, was auch keinen laufenden Ertrag generiert, also wie Gold oder irgendwie so etwas. Und es ist eben enorm geleveraged und da gibt's ja diese verschiedenen Szenarien. Die Wette kann aufgehen für jemanden, der jetzt wirklich das Risiko mal im Portfolio spüren will. Aber es kann eben auch ganz, ganz stark implodieren. Und dann wird es sehr, sehr schwierig sein, da irgendwie rechtzeitig rauszugehen, denn ja. durch das hohe Leverage. Also ich habe Respekt vor der Entscheidung, das zu machen. Wir haben uns allerdings entschieden, dass wir keine Aktien davon kaufen. Und wir finden es eben auch fast ein bisschen unseriös, dass ich gerade weil er eben jetzt die Vorzugsaktien emittiert hat, die irgendwie 10% Rendite bringen. Und er investiert das Geld in Bitcoin, der bekanntlich gar keine Rendite bringt. Wir denken über ähnliche Sachen nach, aber würden dann eben auch immer ein diversifiziertes Portfolio auswählen und nicht nur auf eine Karte setzen. Mhm. Und wir würden versuchen, wenn wir einen laufenden Ertrag versprechen, dass wir dann eben auch ein Underlying wählen, wo wir den laufenden Ertrag generieren können. Das ist so ein bisschen die Übereinstimmung der Aktiv- und der Passivseite.
Ja, ich finde es ganz spannend, wenn man sich mal den, ich habe es gerade mal parallel aufgemacht, wenn man sich mal anschaut, gestern war ja die Zinsentscheidung, wir nehmen heute hier am 18. September um 17.30 Uhr auf, um das noch mitzugeben, wir sind bei 117.490 US-Dollar im Bitcoin mit gerade mal ja knappen Prozent nach oben gegangen. Und wenn man sich dazu die Aktie von Strategy, heißt ja nicht mehr MicroStrategy, sondern nur noch Strategy anschaut, die ist von gestern auf heute um 6% nach oben gegangen. Ja, also überproportionale Reaktion irgendwie auf das Thema. Ich weiß nicht, ob es noch andere Faktoren mit gab, aber ich finde es unheimlich spannend, wie Strategy sich teilweise auch outperformt der eigentlichen Bitcoin.
Ja gut, das passiert, wenn man hoch geleveraged ist. Nicht? Ja, ja. Also wenn du irgendwie jetzt einen Optionsschein auf Bitcoin machen würdest, dann würde der auch, wenn er jetzt rauf geht, geht er stärker rauf, aber wenn es runter geht, dann geht er eben auch stärker runter. Nicht? Das muss man einfach vor Augen haben. Und da hat Strategy natürlich jetzt einen Track Record aufgebaut, der sehr, sehr glaubwürdig ist, aber im Moment sind wir eben auch beim All-Time High und ob das ein guter Einstiegszeitpunkt ist, weiß ich nicht.
Mhm. Ja, also wie gesagt, no financial advice. Ich finde es nur immer spannend, sich einfach mal anzuschauen, was passiert so. Strategy, weiß ich nicht. Ich glaube, gibt auch viele Kritiker davon, ja, da draußen. Mal sehen, ob die Wette für ihn aufgeht. Alle Bitcoin-Maxis würden sagen ja. Let's see. Ja, gerade wenn du dann sagst, 200.000 ist das Max. Wir laden dich bei 250.000 nochmal ein.
Ja, ja.
Ja, also von daher, ich finde es ja auch immer spannend, ja, da einfach mal eine Gegenthese aufzustellen und zu sagen, okay, geht es überhaupt auf 500.000 hoch, ja, wenn man jetzt langfristig da rein investiert, was ist überhaupt der Ausblick, was sind die Implikationen des Ganzen, wo kann die Reise da hingehen? Also ich finde es immer spannend, einfach mal da auch eine Gegenthese aufzustellen und zu sagen, warum ist das überhaupt so? Warum denken die Leute, dass es auf 500.000 geht? Was sind die Szenarien dahinter? Vielleicht sollten wir da mal eine gesonderte Folge zu machen. Ich glaube, das wäre ganz, ganz spannend, da vielleicht auch mal einen Analysten mit reinzunehmen und zu sagen, okay, was spricht dafür, was spricht dagegen? Das, glaube ich, könnte eine ganz unterhaltsame Folge werden. Ja.
Fände ich spannend, auf alle Fälle, definitiv, ja.
Ja, total, total. Wie siehst du denn so grundsätzlich aus deiner Sicht so das ganze Thema Krypto und Stablecoins im Asset Management so die nächsten fünf Jahre? Also klar, Bitcoin hast du jetzt eben gesagt, siehst du irgendwo limitiert, beziehungsweise da ist jetzt keine 3x mehr drinne. Ja, indem ich jetzt einfach mal deine Aussage, aber generell die Asset-Klasse Krypto, wie würdest du über die nächsten fünf Jahre sagen, wie ist das an Wichtigkeit? Also würdest du sagen, da sind die ganzen institutionellen Family Offices stürzen noch viel, viel mehr drauf, es ist noch viel, viel mehr Inflow? Oder was könnten vielleicht auch Punkte sein, wo du sagst, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass da exorbitant viel mehr mit reinkommt, weil es gibt bestimmte Punkte, wo vielleicht Limitierungen vorherrschen, wo die Leute vielleicht auch bei gewissen Marktbewegungen sich auch wieder in andere Asset-Klassen wieder zurückziehen? Also wo siehst du so Korrelationen aus deiner Sicht?
Also ich sehe einen spannenden Trend auf alle Fälle, dass mehr und mehr die Banken sich öffnen für das Thema digitale Wertpapiere. Das ist ein komplett anderes Underlying, aber das ist ein neues Format. Ich glaube, dass dieser Trend auch helfen wird, dass derjenige, der jetzt sagt, ich will mal eine digitale Tesla-Aktie kaufen und will eventuell mal in einen tokenisierten Geldmarktfonds investieren, also klassische Finanzinstrumente auf der Blockchain. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Trend, der dann auch helfen wird, nochmal so ein bisschen Berührungsängste abzubauen. Und am Ende des Tages, ich glaube, das Performance-Potenzial und die relativ geringe Korrelation der Kryptomärkte wird dazu führen, dass immer mehr, je mehr quasi diese Berührungsängste abgebaut werden, jeder sagt, sag mal, ich bin eigentlich total bescheuert, dass ich nicht auch einen Teil meines Vermögens in diese neuartige Asset-Klasse mit reingebe. Das war am neuen Markt irgendwie so. Da gab es ganz, ganz viele, die am Anfang gesagt haben, na, also das ist ja alles irgendwie total verrückt. Und dann gab es die Nachbarn, die gesagt haben, ich habe hier 100% gemacht und da 50%. Dann begann der Erste oder zu sagen, okay, wir stecken nicht das ganze Geld, also die Vernünftigen haben nicht das ganze Geld reingesteckt, sind rechtzeitig auch wieder rausgegangen, aber haben eben einfach verstanden, es ist eine neue Asset-Klasse mit einem neuen Risikorenditeprofil und sich aus irgendwie grundsätzlichen Überlegungen, das mache ich nicht, dem zu verwehren, ist nicht rational. Und ich glaube, es werden mehr und mehr auch tatsächlich institutionelle Investoren. Es gibt immer mehr Fonds, die sagen, wir machen auch zwischen 3-5% Krypto zur Diversifikation des Portfolios als zusätzlichen Renditetreiber. Und die das schon vor 3 Jahren gemacht haben, die sind sehr, sehr erfolgreich. Ja. Ich glaube, über kurz oder lang wird es die ersten Versorgungswerke und Pensionskassen geben, die schon vor 5 Jahren immer irgendwie einen im Anlageausschuss hatten, der sagte, hey, lass mal ein bisschen Bitcoin kaufen. Und die anderen gesagt, hey, Schnulli, halt die Klappe. Und jetzt sagt der übrigens, wenn wir vor 5 Jahren Bitcoin gekauft hätten, dann hätte das so und so unsere Portfolio-Performance verbessert. Und dann sagt irgendjemand, ja, okay, wir stimmen ab. Wer ist dafür, dass wir 2% mal ausprobieren? Mhm. Und das finde ich ja spannend, nicht? Also, wenn jeder große institutionelle Investor in Deutschland 2% seines Portfolios in diese Werte reingibt, dann ist das ein massiver Geldfluss, der da reingeht. Und irgendwann wird es auch die erste Bank geben, die eben im Depot A, also in der Eigenanlage, sagt, ja, wir machen da eine kleine Allokation, weil die Potenziale sind spannend und die Möglichkeit, eben hier ein Asset zu haben, dass ich 24/7 handeln kann. Ist auch genau. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, denn wenn nochmal irgendwie ein Event an einem Wochenende stattfindet, wo alle sagen, jetzt rein oder raus in risikobehaftete Assets am Kryptomarkt, kann ich das sofort umsetzen und in anderen Märkten muss ich immer bis Montagmorgen warten.
Mhm. Gibt's aber auch Ärger vom Betriebsrat, wenn jemand am Wochenende arbeiten muss, oder?
Na gut, aber das ist ja eigentlich in den großen Banken inzwischen schon etabliert.
Ich weiß. Also war nur ein Spaß an der Stelle. Für mich wäre da dann eher die Frage, passiert das bei traditionellen Banken überhaupt schon? Ist das was Sparkassen, Volksbanken, da ist das doch noch ganz weit von entfernt. Ich weiß, es gibt einige, die da schon relativ weit sind, auch im Angebot Richtung Kunden. Also ich glaube, Volksbank Mittweida macht da sehr, sehr viel. Gerade die Volksbanken, finde ich, sind da echt einen Schritt weiter vorne. Ich glaube auch Mittelbayern, in Bayern gibt es auf jeden Fall, ich glaube Mittelbayern heißen sie. Die sind auch mit einem Offering von Bitcoin unterwegs. Aber wie siehst du es generell so in der Bankenlandschaft und in deinen Gesprächen, so die Offenheit von klassischen Finanzinstituten in Deutschland?
Also ich glaube, Deutschland ist da im internationalen Vergleich noch ziemlich weit zurück. Wenn ich die USA sehe, wo Goldman und JP aktiv in den Märkten unterwegs sind, eigene Bestände halten, da gibt's wenige Banken. Ehrlicherweise, auch wenn ich Frankreich sehe, da gibt es einen großen Interessenverband, der Blockchain-Finanz, da sind eben die Credit Agricole und die SocGen sind da Mitglied. Und ich bin ja im Vorstand des Bundesblocks, also wir arbeiten noch daran, dass die Deutsche Bank und die Commerzbank mal Mitglied werden, aber ich glaube, das ist schwierig. Und viele sagen eben, ja, wir beschäftigen uns mit dem Thema, wir haben da irgendwie 2-3 Nerds eingestellt, die beobachten die Märkte. Dann sagen viele, ja, bei uns kann man jetzt auch, ein Kunde kann auch Bitcoin kaufen, wo ich ehrlicherweise sage, gut, das ist ein nice to have, aber eine wirklich systematische Einbindung in eine Portfoliostrategie im Private Banking sehe ich bisher bei ganz, ganz wenigen Banken. Ja. Und, dann eben auch digitale Wertpapiere mit zu eröffnen. Wir haben jetzt mit der V-Bank in München 6 Monate lang daran gearbeitet, dass die unsere tokenisierten Fondsanteile bei sich ins Listing kriegen. Es ist eine Bereitschaft da, die wollen das ausprobieren, die finden das auch cool, dass sie jetzt Wertpapiere ihren Kunden anbieten, die nicht bei Clearstream hinterlegt sind, sondern die tatsächlich in der Polygon-Wallet der V-Bank liegen. Und es sind Wertpapiere mit einer echten ISIN. Also das ist schon ein innovativer Aspekt. Aber das ist eben ein kleiner Schritt, die Technik zur Verfügung zu stellen, die Idee aufzunehmen und zu sagen, wir wollen über kurz oder lang eben in der Lage sein, auch unseren Anlagekunden das ganze Spektrum zu ermöglichen, eine dezidierte Allokation vorzunehmen in ein diversifiziertes Portfolio. Das geht noch relativ langsam. Und viele haben auch Angst natürlich vor der Haftung. Also das war ja lange so, dass die gesagt haben, wäre total cool, wenn wir den Kunden das anbieten könnten. Aber wir wollen zwei Dinge. Erstens wollen wir versuchen, darauf 5% quasi Ausgabeaufschlag zu kriegen, damit wir auch was verdienen. Mhm. Und parallel, wenn der Kunde dann irgendwie 6 Monate später sagt, das ist um 30% gefallen und ihr habt mich nicht ordnungsgemäß aufgeklärt oder ich bin in der falschen Risikokategorie, dann wollen wir die Haftung auf verzichten. Und das klappt natürlich nicht. Andererseits ganz offen gesprochen, ich glaube, der Erfinder des Bitcoins, Satoshi Nakamoto, wenn man dem erzählen würde, dass heute Menschen zur Bank gehen und sagen, ich will einen Bitcoin kaufen, dann würde der sagen, das habt ihr überhaupt nicht kapiert.
Genau.
Und da müssen die Banken eben Aufgaben anpassen. Je mehr digitale Wertpapiere, je mehr tokenisierte Investments möglich sind, ohne Bank. Bis zu mir laufen wir natürlich Gefahr, dass die Banken irgendwann überflüssig werden, jedenfalls in diesen Funktionen. Und das muss man sich immer vor Augen führen. Ich habe damals gesagt, es gab dieses Web 2.0, wo letztlich die Reisebüros und die Buchläden massiv drunter gelitten haben. Und der Finanzsektor, ehrlicherweise, die haben Online-Banking eingeführt, dass sie gesagt haben, muss der Kunde nicht mehr in die Bank daddeln, um seinen Kontoauszug zu kriegen, sondern der kriegt das online. Aber die Kernfunktionen einer Bank sind eigentlich durch die erste Digitalisierungswelle nicht maßgeblich beeinträchtigt worden. Und jetzt haben wir durch die Blockchain eine Technologie, die es ermöglicht, dass all die Kernfunktionen, die heute eine Bank ausübt, nämlich ich kann Geld annehmen, ich kann Geld aufbewahren, ich kann Geld übertragen, ich kann Wertpapiere kaufen und zurückkaufen, das sind diese Kernfunktionen, für die brauche ich heute keine Bank mehr.
Korrekt.
Und ich glaube, da müssen eben viele der Institute aufpassen, dass sie sich nicht, also dass sie trotzdem noch einen Teil des Kuchens haben, indem sie sich öffnen dafür und weiterhin eine Transferdienstleistung auf alle Fälle anbieten.
Ja, definitiv. Also gerade auch mit lokalen Banken. Ich habe auch noch ein Konto bei einer lokalen Bank und wenn ich da Geld abhebe und alle 3 Tage gefühlt der Geldautomat kaputt ist, ja, dann und ich das Beratungsangebot vor Ort nicht in Anspruch nehme, vielleicht bin ich da auch eine Ausnahme, dann ist halt auch der Nutzen einer lokalen Bank für mich ein großes Fragezeichen, ja, so, und man sieht ja auch, wie krass einfach in der Breite auch die Struktur zurückgebaut wird, ja, du hast jetzt nicht mehr in jedem Ort eine Sparkasse mit Ansprechpartner oder eine Volksbank mit Ansprechpartner, also auch da dünnt sich halt das Servicenetz auch aus und dann wird umso mehr das Fragezeichen groß, warum ist man überhaupt noch bei einer lokalen Bank? Ja.
Na klar.
Aber das ist so ein bisschen sehr philosophische Frage an der Stelle und soll auch gar nicht unser Thema hier sein. Wir beschäftigen uns mit der Zukunft und nicht mit der Vergangenheit. Das können andere machen. Sehr gut. Vielleicht eine abschließende Frage noch an der Stelle. Wenn du nur ein Coin oder ein Asset halten müsstest die nächsten 10 Jahre, welches wäre das? Und ich gehe stark davon aus, dass es nicht Bitcoin wäre.
Wir sind im Moment relativ stark im Ethereum und das wäre, glaube ich, auch meine Wahl, weil Ethereum einfach doch die Infrastruktur für Web3 maßgeblich darstellt. Und ich glaube, dass derjenige, der jetzt nicht zu sehr in die Einzelheiten reingehen will, ein enormes Potenzial hat, einfach von den Entwicklungen da zu partizipieren, indem er einfach Ethereum hält.
Ja, vielen Dank. Finde ein guter Abschluss. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Moritz. Danke auch, dass wir mal so ein Stück weit bisschen hinter die oder unter die Motorhaube schauen durften, wie eigentlich das ganze, sagen wir mal, traditionelle Geld überhaupt in die neuen Märkte reinkommt und was ihr auch von der Coinix da macht. Erstmal vielen, vielen Dank für den Einblick. Wo können denn die Hörer, wenn sie mehr über euch erfahren wollen, wo können sie euch denn am besten erreichen oder am besten finden?
Also wir haben eine Website, die heißt www.coinix.capital, also nicht .com, sondern .capital. Mhm. Da ist im Wesentlichen unsere Aktiengesellschaft, die sich da vorstellt, die ja auch in Düsseldorf im Freiverkehr gelistet ist. Mhm. Dann haben wir unseren Fonds, der heißt Coinix Coinvest, weil es eben ein Co-Investment ist mit den bestandenen Investments. Ja, und wer sich für unser Hanseatic Blockchain Institut interessiert, die haben eine eigene Website, die heißt blockchaininstitute.eu. Und da empfehle ich auch immer wieder, ihr habt es ja auch, aber wir haben tatsächlich auf YouTube jetzt ich glaube 100 Sessions von unserem Blockchain Monday, wo wir viele, viele spannende Themen abdecken. Und wo ich auch immer wieder mit Leuten spreche, die sagen, ich hatte da ein paar offene Fragen und ich habe mich auf der Website und unserem YouTube-Archiv echt gut schlau machen können, ja, weil gut. Es passiert irre viel und wie gesagt, ich habe eine Firma, die will Geld verdienen, aber parallel habe ich auch das Anliegen, einfach damit beizutragen, dass gerade eben die digitale Souveränität, darum geht es ja, in Europa, in Deutschland am Leben erhalten wird und dass wir eine Chance haben, an den tollen Potenzialen, die diese Technologie für uns eröffnet, eben auch als Europäer teilhaben zu können und nicht wie bei der letzten Digitalisierungswelle zugucken, wie die Amerikaner quasi die großen Unternehmen aufbauen und eine Reibach machen.
Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, wir verlinken euch das nochmal in den Shownotes für diejenigen, die da gerne nochmal einen Blick reinwerfen wollen. Dann findet ihr das alles quasi unter unseren Videos oder Podcast dann wieder. An der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Lasst gerne noch ein Abo da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne unter info@cryptonerds.com oder in die Kommentarfunktion. Und an der Stelle bleibt neugierig, bleibt gespannt und immer do your own research. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich wünsche euch alles Gute und wir hören uns. Bis demnächst. Ciao, ciao. Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.
Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, folge uns gerne und like den Podcast, damit wir noch mehr Menschen dabei helfen können, sicher und erfolgreich im Crypto-Space zu sein. Für mehr Infos besuche unsere Website www.cryptonerds.com. Crypto mit C.